Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem Börsenkrieger Finanzpodcast. Gemeinsam mit euch will ich mich kritisch den Fragen rund um die Börse stellen. Vor allem aber möchte ich auch Mythen aus der Börsenwelt entzaubern. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo liebe Interessierte, hallo liebe Freunde. Wir haben heute ein sehr interessantes Thema vor uns. Es geht um die Schuldenbremse. Die Schuldenbremse wird aktuell viel diskutiert in der Presse, in verschiedenen Medien. Und mich nerven diese gesamten Diskussionen, weil da sehr wenig faktenbasiert diskutiert wird. Zunächst einmal die erste Aussage, die immer im Raum steht. Die erste Aussage heißt: Deutschland kann sich alles leisten. Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft und wir müssen uns leisten, sehr, sehr viele Schulden aufzunehmen und verschiedene Dinge zu finanzieren. Hinterfragen wir also den ersten Punkt. Können wir uns wirklich alles leisten? Dazu muss man sagen, Deutschland ist zwar, wenn ich rein den BIP, das Bruttoinlandsprodukt, anschaue, die drittgrößte Volkswirtschaft. Allerdings mit riesengroßem Abstand zu China und zu USA und wir rangeln uns immer mit Japan um Platz 3 oder 4. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite, das BIP ist keine aussagekräftige Größe. Das Bruttoinlandsprodukt sagt noch lange nicht, ob ein Staat sich viel leisten kann. Denn dann würde man einfach hingehen und sagen, China kann sich viel leisten, Amerika auch, aber Schweiz kann sich gar keine Ausgaben leisten, weil die Schweiz ja so arm ist und so ein kleines BIP hat. Daraus sieht man schon, dass das völliger Quatsch ist. Also müssen wir weiter in die Tiefe gehen und das Ganze hinterfragen. Zunächst einmal muss man auch vergleichen, dass BIP Kaufkraft bereinigt, also um die Inflation bereinigt. Und wenn ich das Ganze um die Kaufkraft bereinige, was kann ich also wirklich kaufen für meine Währung? Wie viel ist meine Währung wirklich wert? Und wie viel sind daher die Schulden wert? Und wie viel ist daher das Wirtschaftswachstum wert? Dann liegen wir nicht auf Platz 3, sondern dann liegen wir schon wieder nur noch auf Platz 8. Dann geht's noch einen Schritt weiter. Auch das ist noch nicht die Wahrheit. Ich muss noch mehr tun. Eine richtige Aussage hat zum Beispiel die Kennzahl. Wie ist das BIP pro Einwohner verteilt? Wie hoch ist also das die Pro-Kopf-Wirtschaftskraft eines Landes? Und wenn ich das dann noch Kaufkraft bereinigt wiedergebe, dann sind wir gerade auf Platz 20 weltweit. Und nicht mehr auf Platz 3. Und daran sieht man schon, dass wenn ich wirklich die Wirtschaftskraft anschaue und wir nur noch auf Platz 20 sind, dass man durchaus nicht einfach sagen kann, wir sind ja so reich, wir können uns alle Ausgaben entsprechend leisten. Jetzt kommt der nächste Punkt. Was immer nur verglichen wird in diesen Ranglisten, ist die augenblickliche Messgröße. Wie viel Schulden haben wir? Wie viel müssen wir pro Jahr ausgeben? Und wie hoch ist das Wirtschaftswachstum? Was vergessen wird, sind die Schulden, die in der Zukunft auf uns zukommen, die man aber jetzt schon kennt. Ich weiß genau, wie viele Leute gehen in 3-4 Jahren in Rente und haben dann Rentenansprüche. Alle diese Dinge muss ich mit reinrechnen. Wenn ich die mit reinrechne, dann kann ich nicht einfach sagen, Deutschland hat ein BIP, beziehungsweise eine Verschuldungsquote von 62-63%, sondern dann komme ich schon auf über 400%. Das nennt man implizite Staatsverschuldung. Das sind also Schulden, mit denen ich schon die nächsten Jahre rechnen müssen. Die müssen bezahlt werden. Und das bedeutet wiederum, dass wenn ich die implizite Staatsverschuldung von über 400% in Relation zur Wirtschaftskraft gegenüberstelle, muss ich schon wieder ganz anders rechnen. Dann kommt der nächste Punkt dazu. Wir sind hier nicht alleine. Wir sind in der EU, wir sind in Europa und wir haben Garantien abgegeben für andere Staaten, die größer verschuldet sind, dass wir unseren Verpflichtungen nachkommen. Und wenn ich mir EU-weit das Ganze anschaue, haben wir eine Verschuldungsquote von 88% und nicht mehr von 63% wie wir alleine. Aber wir leben hier halt nicht auf einer Insel. Und irgendwann müssen diese Garantien werden auch irgendwann mal eingefordert werden. Das heißt also auch, das muss ich berücksichtigen. Und dann kommt der nächste Punkt dazu, der mir auch stinkt. Wir haben inzwischen sehr viele Sondervermögen, Schattenhaushalte aufgemacht. Mich wundert immer, warum das Sondervermögen heißt. weil das sind Projekte, die werden auf Schulden finanziert, in der Hoffnung, dass dann irgendwann Kapital zurückkommt und dass das Ganze gut ausgeht. Wir haben aber inzwischen einen Schattenhaushalt von sage und schreibe 869 Milliarden Euro, die irgendwo anders verbucht werden und in der tatsächlichen Verschuldung in den offiziellen Rechnungen nicht vorkommen. Und wenn ich immer nur Schattenhaushalte aufmache, wenn ich ein Sondervermögen nach dem anderen mache, dass ich rechnerisch nicht reinrechne, dann tue ich mich letztendlich selbst was vormachen und das geht auch nicht. Das bedeutet also, wir sind an einem Punkt, wo wir sagen müssen, eine unendliche Verschuldung, die Tatsache, dass wir so reich sind und alles finanzieren können, ist absolut weltfremd und wer das sagt, kennt die gesamte tatsächliche Situation, wie es hier aussieht mit der Verschuldung, nicht. Damit kommen wir zum nächsten Punkt, beziehungsweise schon zu einem Zwischenresümee. Ohne die Politik zu disziplinieren und denen vorzuschreiben, dass sie sich nur an eine gewisse Menge von Schuldenaufnahmen halten müssen, geht es nicht. Das heißt, eine gewisse Art von Schuldenbremse brauchen wir tatsächlich. Und jetzt ist aber nur die Frage, und das werde ich am Schluss beantworten, wie die ausgestaltet sein sollte. Kommen wir zum nächsten Thema. Wenn wir schon so viel Schulden haben und in Relation zu diesen Schulden, und das ist das große Problem, ein Wirtschaftswachstum von um die Null. Das heißt, ich wachse wirtschaftlich kaum, die Schulden werden aber immer größer. Habe ich eine toxische Mischung und diese toxische Mischung kann mir eines Tages um die Ohren fliegen. Und wenn sich hier nichts ändert im Wirtschaftswachstumsbereich, dann prognostiziere ich auch, dass das in einigen Jahren uns um die Ohren fliegen wird. Jetzt ist die ganz pragmatische Frage, wie komme ich von den Schulden runter? Wie wachse ich aus Schulden raus? Am besten wäre es natürlich, wenn man sagen könnte, unser Wirtschaftswachstum liegt bei 3-4%. Die Schulden sind kein Problem, weil das Wirtschaftswachstum so groß ist, dass ich leicht rauswachsen kann. Das wäre die eleganteste Lösung. Diese Lösung sehe ich seit 10, 15 Jahren nicht mehr. Und diese Lösung hat sich sogar seit 3-4 Jahren weiter verschlechtert. Wir gehen das dritte Jahr in eine Rezession rein. Wir haben Nullwachstum und das ehemalige Wachstum von 3-4% ist die letzten 15 Jahre stark zurückgegangen, erst recht durch falsche Politik in den letzten 3-4 Jahren. Das heißt also, es ist utopisch zu sagen, wir wachsen, weil wir irgendwoher Wirtschaftswachstum kriegen und wieder die gesamte Welt beglücken können mit unseren Produkten, wachsen wir aus den Schulden raus. Ist also wäre ein eleganter Punkt, funktioniert aber nicht mehr. Dann kommt der nächste Punkt, der ein Problem ist. Mit dem Schuldenmachen erhöht sich auch die Inflation. Wenn ich immer mehr Schulden mache, wird meine Währung immer weniger wert. Und eine Währung, die immer weniger wert wird im Vergleich zu den Währungen des Auslands, bedeutet Inflation, Kaufkraftentwertung. Und das bedeutet, diese Schulden machen gibt's nicht umsonst. Das Geld wird zwar irgendwo bis zu einem gewissen Punkt gedruckt, aber ich kann nicht ewig Schulden machen, weil ich nämlich sonst eine Geldentwertung habe. Und die Geldentwertung nennt man auch schleichende Steuer, weil die eigentlich keiner richtig kennt und nicht richtig spürt. Das heißt, das Volk muss die nächsten Jahre auf jeden Fall mit einer Inflation leben müssen. Und was noch dazu kommt, ist die Deglobalisierung. Die ist voll im Gange. Wir haben ein Separieren der Welt. Das bedeutet, wenn ich eine Deglobalisierung habe und nicht mehr weltweit praktisch billige Rohstoffe einkaufen kann, dann billige Zwischenprodukte aus China. Das heißt, wenn die Welt sich jetzt separiert, habe ich das Problem, dass immer teurer produziert werden muss. Also das alte Rezept, billig Rohstoffe herholen, billig Zwischenprodukte herholen, hier dementsprechend zu produzieren und dann in die ganze Welt zu exportieren, das Rezept stößt auch an seine Grenzen und wird so nicht mehr funktionieren. Und allein aus dem Grund werde ich eine Verteuerung, sprich Inflation haben, mit der wir nun mal leben müssen. Die nächste Möglichkeit, aus Schulden rauszuwachsen, ist natürlich, Firmen und Privatpersonen zu belasten. Das heißt, ich setze die Steuern hoch, ich schaue, dass ich mehr Sozialabgaben, Belastung des Volkes oder der Firmen habe, etc. So, wie sieht es da aber jetzt schon in der Praxis aus? Wir haben bei den Unternehmen mit die weltweit höchste Steuerbelastung. Es ist also eher umgekehrt der Fall. Wir müssen eine Unternehmenssteuerreform machen, damit die Unternehmen auch wieder Lust haben, hier zu bleiben und hier zu produzieren. Wenn man sich aber weltweit die Körperschaftssteuern der Firmen anschaut, dann gibt es gerade mal 5 Länder auf der gesamten Welt, die eine noch höhere Körperschaftssteuer haben wie wir. Und das sind Länder wie Kolumbien, Portugal, Costa Rica, Mexiko und Australien. Ansonsten haben alle Länder eine günstigere Belastung der Firmen mit Steuern. Und das bedeutet, da sind wir auch an einem Punkt angelangt, wo ich nicht einfach sagen kann, ich entschulde mich, indem ich dementsprechend die Steuern bei den Firmen nach oben setze. Denn die Folge ist wiederum, die Firmen wandern ab, die Firmen haben keine Lust mehr hier zu produzieren, also ist es eher umgekehrt, ich muss da von der Steuer runter. Nächste Möglichkeit, ich belaste die Privatpersonen, das Volk. Aber auch da sieht es leider so aus, dass wir da auch schon international betrachtet an der Spitze sind. Die OECD hat berechnet, und die OECD besteht aus 38 Staaten. Das sind also auch Staaten dabei wie USA, Australien und die europäischen Staaten. Und unter diesen 38 Staaten liegt Deutschland auf Platz 2, was die höchste Belastung mit Sozialabgaben und Steuern anbetrifft. Wir haben jetzt schon eine Sozialabgabenlast von 39%. Und das IGES-Forschungsinstitut in Berlin, ein privatwirtschaftliches Institut, hat berechnet, dass diese Belastung bis 2029 von 39 auf 46% hochgeht. Das heißt also, wir wissen jetzt schon, obwohl die Leute im Prinzip sagen, es ist brutal, was uns alles abgezogen wird, sehen wir jetzt schon, dass die Belastung noch höher werden wird in den nächsten wenigen Jahren. Nochmal so ein Punkt wird kommen 2027 und dann aber auch 2029. Das heißt, die Belastung wird höher. Bedeutet aber wieder, ich habe Kaufkraftverlust. Wenn die Leute weniger in der Tasche haben, die Belastungen immer höher werden, dann wird nicht mehr dementsprechend konsumiert. Und was natürlich ganz fatal ist, die Leute werden dann, das prognostiziere ich auch, bis zu den nächsten Wahlen, wenn sich hier über die Wirtschaftswachstum nichts ändert, werden die Leute mehr rechts und links wählen, die Mitte wird weiter ausgedünnt werden, die Leute werden noch unzufriedener und das heißt, diese stabile Mitte auch politisch wird weiter erodieren und wir sehen ja jetzt schon in den Verhandlungen vom März mit der SPD, dass es da sehr, sehr schwierig wird, bestimmte Dinge, die wirtschaftlich erforderlich sind, durchzudrücken. Ich komme vielleicht ganz kurz zu den Belastungen, die unsere Bürger die nächsten Jahre schon enorm belasten werden. Das sind die steigenden Rentenbeträge, dann sind es die steigenden Krankenkassenbeiträge, dann sind es die Pflegebeiträge, dann kommt auch die CO2-Steuer dazu. Dazu muss man wissen, die CO2-Steuer wird ja jetzt schon erhöht, dieses Jahr von 45 auf 55 Tonnen. Nächstes Jahr auf bis zu 65 Tonnen und dann ab 2027 werden wir um die 300 Tonnen haben. Rechnet man das jetzt um auf die Kosten an der Tankstelle und auf die Kosten der Energie, wie ich mein Haus beheizen muss und auf die Produktionskosten der Firmen, kommen hier enorme Erhöhungen auch durch die CO2-Steuer auf uns zu. Ich bin jetzt schon froh, dass die EU eingesehen hat, die Lieferkettenregeln zu lockern. So langsam kommt die Politik vielleicht dahinter, dass man zuerst mal seine Hausaufgabe wirtschaftlich machen muss, bevor man mit aller Kraft versucht, die CO2-Steuer durchzudrücken. Weil ein Punkt ist auch klar, wenn ich die Leute zu stark belaste, ist keiner mehr bereit, für die Umwelt etwas zu tun. Die CO2 wird dann erst recht nicht reduziert. Und global betrachtet ist es völlig schnurzegal, ob Deutschland seine Ausgaben im CO2-Bereich macht, wegen dem wird sich der weltweite CO2-Betrag oder Belastung nicht reduzieren. Und immer zu sagen, wir müssen als Vorbild vorangehen, weil wir ja so reich sind, stimmt halt auch nicht. Und man sieht so langsam, dass viele den Kopf schütteln über Deutschland und sagen, die versuchen zwar energiepolitisch viel zu machen, aber die Wirtschaft leidet ja enorm darunter. Ich glaube, das kopieren wir besser nicht. Das heißt also, auch der Schuss geht nach hinten los. Also muss ich zuerst mal schauen, dass ich in der Wirtschaft nach oben komme. Und da muss ich schauen, dass ich Wirtschaftswachstum habe und über das Wirtschaftswachstum dann dementsprechend aus den Schulden heraus wachsen kann. Dann komme ich zu einem weiteren Punkt. Was werden wir noch belastet? Wir werden belastet mit höheren Grundsteuern im Schnitt der Gesamtbevölkerung. Dann kommt dieses Gebäudeenergiegesetz dieses Jahr auf uns zu. Das heißt also, neue Häuser müssen jetzt nach dem Effizienzhaus 40 Standard gebaut werden. Das heißt, wir bauen hier sehr, sehr teuer. Aber wie soll ich den Wohnungsmarkt befriedigen, wenn ich hier immer teurer bauen muss? Dann baut keiner, weil jeder sagt sich, das kostet das Bauen und das kriege ich als Mieteinnahmen. Und ich kann auch nur bis zur gewissen Grenze umlagefähige Betriebskosten auf die Miete umlegen. Also auch das funktioniert nicht. Dann kommt die Stromumlage auf uns zu, die Kfz-Versicherungen werden höher, die Gasnetzgebühren steigen etc. Bedeutet also als Resümee, wie muss man die Schulden in den Griff kriegen und ist es tatsächlich so, dass die Schuldengrenze, dass die eingehalten werden muss? Erstens einmal, die Schuldenbremse funktioniert nur dann, wenn die Schuldenbremse als Instrument mit der Wirtschaft atmet. Das weiß eigentlich jeder Wirtschaftswissenschaftler schon seit 30, 40 Jahren, wenn es der Wirtschaft sehr gut geht. Da muss man hingehen und dieses Geld auch investieren in Zukunft, in Infrastruktur, in Bildung etc. Wenn es der Wirtschaft dann schlecht geht, dann muss man Ausgaben tätigen, um die Wirtschaft wieder zu unterstützen. Das wird bei uns nicht gemacht. Warum? Immer in den Jahren, wenn es der Wirtschaft sehr gut geht, gehen alle möglichen Leute auf die Straße, auch der DGB etc. und fordert in dem Moment natürlich höhere Löhne, also völlig zyklisch. Deshalb, ich weiß, dass es ganz schwierig ist, das politisch durchzudrücken. Eine antizyklische Schuldenbremse ist eine Sache, die man wirklich erklären muss. Und wir hatten bisher eben als Politiker Schönwetterkapitäne. Und als Schönwetterkapitän kann ich leicht Sprüche machen, wenn es die Wirtschaft floriert, dann kann ich mich dementsprechend gut verkaufen. In kritischen Phasen, wie wir jetzt haben, brauchen wir keine Schönwetterkapitäne. Wir brauchen Leute, die uns die gesamten Zusammenhänge in der Wirtschaft erklären können, sodass eine Einsicht kommt in das Handeln der Regierung. Und da sind eben in den letzten Jahren die Politiker sehr schnell an ihre Grenze gekommen, weil sie aus einer guten Phase rausgekommen sind. Insofern hat es die CDU jetzt wirklich nicht so leicht. Heißt also, Schuldenbremse muss antizyklisch sein, die Schuldenbremse muss mit der Wirtschaft atmen. Zweiter Punkt, die Investitionen, die ich jetzt tätige, und jetzt sind wir halt leider an einem Punkt, wo ich investieren muss, obwohl die Schulden immer größer werden, da gebe ich recht, wir müssen investieren, weil wir jetzt in ein Loch reinkommen, aber diese Investitionen, die müssen dann in Produktivkapital gehen, nicht in Idealismus. Das bedeutet, ich muss schauen, wo investiere ich rein und wo kriege ich bald ein ROI, also ein Return on Investment. Deswegen muss ich hier auch schauen, wo investiert man rein. Der nächste Punkt, der mir auch wahnsinnig stinkt. Es werden sehr viel Gelder verschleudert. Da muss ich dem Herrn Scholz widersprechen, der CDU gesagt hat, ihr könnt schauen, wo das Geld hinfließt, ihr werdet nichts finden, da kommt kaum was zusammen, wo es unberechtigt hinfließt. Ich erinnere mich nur an die Finanzierung parteifremder Organisationen in Höhe von 680 Millionen Euro, die stattfinden über die Grüne Partei und wo ich mich frage, was soll dieses Geld? Es wird sehr viel verpulvert. Ich erinnere auch an Bürgergeld, was reformiert werden muss. Ich erinnere auch an die Kosten der Migration, die brutal teuer ist, weil wir eine Migration in die Sozialsysteme haben und nicht in den Arbeitsmarkt. Also auch da muss viel getan werden. Das heißt also, diese Hausaufgaben stehen uns bevor. Und dann kommt der nächste, oder das ist eigentlich der Punkt, wir müssen also am ersten Punkt erstmal einen Kassensturz machen, schauen, wofür geben wir Geld aus. Da finden sich Milliarden, die ausgegeben werden, wo manche wirklich den Kopf schütteln, zu Recht den Kopf schütteln und wo wir einsparen müssen. Und dann müssen wir schauen, das Geld, was wir übrig haben, das müssen wir investieren in die Wirtschaft. Und damit abschließend, die Schuldenbremse ist notwendig. Sie muss reformiert werden. Sie muss antizyklisch wirken. Sie muss mit dem Markt atmen. Und dann ist eine Schuldenbremse sinnvoll. Und insofern einfach zu sagen, wir haben genug Geld, wir können alles finanzieren und investieren, funktioniert nicht. Ich hoffe, dass ich euch jetzt einen gewissen Überblick gegeben habe über die Schuldenbremse, Notwendigkeit, ja oder nein, und über die Hintergründe, und freue mich schon wieder auf den nächsten Podcast. Dankeschön.